Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Hallo, hier spricht der Kompressor-Podcast. Ich bin Gesa Ufer und Wetten, das war's, so heißt eine Gesprächsreihe von Frank Elstner, die er vor einem Jahr gestartet hat, damals noch als Projekt für seinen eigenen YouTube-Kanal. Das Format war allerdings so erfolgreich, dass es Netflix übernommen hat. Das ist nicht ohne Ironie, denn klar, ausgerechnet Elstner hat so ein erfolgreiches Format fürs lineare Fernsehen wie Wetten, das erfunden. Mein Kollege, der Filmkritiker Matthias Dell, der war bei mir zu Gast im Studio und ich habe ihn gefragt, wie genau denn eigentlich dieses Sendekonzept funktioniert von Wetten, das war's.
Also es ist ein sehr einfacher Aufbau. Elstner sitzt mit einem Gast in so meistens einem Theaterraum, an dem eine lange Tafel steht, auf der ganz viele Gläser rumstehen. Also ein bisschen diese Atmosphäre wie nach dem Fest. Und das passt insofern auch ganz gut, weil es natürlich die Ehrenrunde praktisch für Elstner ist. Der hatte ja letztes Jahr, bevor er damit rausgegangen ist, seine Parkinson-Erkrankung öffentlich gemacht und spricht da jetzt auch drüber, wenn das Gespräch drauf kommt zum Beispiel.
Aber man weiß natürlich nie, wie lange dauert es, bis es wirklich schlimm wird. Ja. Also im Moment helfen mir doch die Medikamente. Und ich möchte die Krankheit auch nicht zu wenig beschreiben, weil es 200.000 Betroffene in Deutschland gibt. Mhm. Und vielen von denen geht es viel schlechter als mir. Aber reden wir nicht über Krankheiten, reden wir über die gesunden Momente im Leben. Ja. Was guckst du dir gerne im Fernsehen an?
Alles.
Wenn du gerade über diese Parkinson-Erkrankung sprichst, die hat ja auch zur Folge, dass die oft Leute so eine eingeschränkte Mimik haben, sowas vielleicht sogar ein bisschen maskenhaftes. Kommt das hier zum Tragen?
Sieht man das? Das ist schon da und man sieht auch, dass er zittert, wenn er zum Glas greift, aber es ist auf so einem Level, dass man nicht das Gefühl hat, es ist irgendwie jetzt unangenehm oder es ist zu weit fortgeschritten. Mhm. Und ich glaube, das macht den Effekt nochmal größer. Er ist ja ein bewunderter, großer Mann der deutschen Fernsehunterhaltung und dann kommt das dazu, dass wir so ein bisschen, kann man das Schlingensief-Effekt nennen, der damals in seinen Lebzeiten Filme, Theater hat diese Boulevard und so Sendungen wie Beckmann haben das nie verstanden, konnten das nie leiden. Und in dem Moment, wo er plötzlich krank ist, wird er praktisch da, irgendwie kommt so eine emotionale Ebene rein. Und diese Form von Würde, auf der es hier noch wirklich ist, weil es nicht irgendwie so ist, dass man das Gefühl hat, man sieht jemandem sehr, sehr Kranken zu, das macht das Ganze nochmal größer, weil natürlich auch die Leute wissen, sie gucken, die da zu Besuch kommen, sie begegnen ihm zum letzten Mal, wenn man so will, vom Fernsehen.
Das heißt, das spiegelt sich dann auch in den Gesprächen und in den Themen der Gespräche wieder?
Nicht unbedingt. Es war jetzt ein Beispiel, wo es bei Klaas Häufer-Umlauf dazu gekommen ist, aber eigentlich geht es auch ganz verschiedene Sachen. Es geht natürlich sehr viel um Betriebsgeschichten, kann man sagen. Also merkt man auch, dass Elster sich interessiert für das Medium, mit dem er gearbeitet hat. Klaas Häufer-Umlauf, Joko, Charles Roche sind ja so Fernsehmoderationen-Figuren, wo man auch sagen könnte, wir gucken eigentlich einer symbolischen Testamentseröffnung zu, dass praktisch der Großvater der Unterhaltung übergibt jetzt an seine Nachfolger. Ja. Das war bei Böhmermann ja auch schon so bezeichnet, dass er mit dem angefangen hat. Und selbst so Daniel Brühl als Schauspieler ist ja eine mediale Figur. Das heißt, interessiert ihn der Betrieb, es interessiert ihn auch die Arbeit, das merkt man immer wieder daran. Und das Interessante ist eben, dass er dann mit so einer Offenheit dafür, und er hat ja auch früher immer schon Nachwuchs gefördert und so weiter. Also er hat irgendwas, ist an ihm, interessiert sich für Gegenwart und für diese ganzen Formate. Wenn man dann Thomas Gottschalk nimmt, der auf der Bühne bestimmt der viel kernigere, lustigere, präsentere Typ war, oder ganz alle anderen Moderatoren waren das wahrscheinlich, außer Elstner. Aber Gottschalk ist so festgefroren und kann immer nur das Gleiche machen und merkt jetzt, es gibt kein Format mehr dafür, keine Form. Und bei Elstner ist es irgendwie anders, dass er dann da hinkommt mit so einem Format, irgendwie natürlich bewusst auf seinem Ruhm, auf seiner Bedeutung und dann mit Leuten, die auch bedeutend und berühmt sind, kann man sagen. Aber er kommt dann noch wohin, weil er sich auch dafür interessiert, wie es heute weitergeht mit der Unterhaltung.
Du hast gerade Daniel Brühl zitiert genannt. Der ist ja wirklich auch Medienprofi durch und durch. Und ich erinnere so ein paar Interviews mit Daniel Brühl, wo er es im Grunde schafft, nichts wirklich Persönliches preiszugeben. Wie intim wird es denn, wie sehr kommt er denn an Leute wie Daniel Brühl beispielsweise überhaupt ran?
Na, der erzählt dann schon relativ offen, kann man sagen, über so auch seine Ängste oder so ein Festgelegtsein, als er da den Oscar nicht bekommen hat und so. Also das stellt der Elstner schon irgendwie her, auch in dieser komischen Situation, dass das jetzt so emotional da ist. Es gibt auch Momente, ich würde auch nicht sagen, dass er der super Interviewer ist, obwohl er schon so Techniken hat von so einer Poesiealbumsfrage, irgendwie, was lebst du deinen Töchtern als Werten vor? Dann durch Nachfragen, welche Fehler, Beispiele und so weiter, bei Joko zum Beispiel zu was sehr Persönlichem zu kommen. Bei Charlotte Roche zum Beispiel finde ich es eher schwierig, da ist er manchmal auch so ein bisschen auf diesen Traumata, geht er so rauf, weil er den emotionalen Moment auch will. Und gleichzeitig merkt man auch so eine leicht ölige Geschichte in dieser ganzen, wie man mit MeToo und Sex umgeht. Wir können ja kurz mal reinhören.
Also jetzt haben wir den Alkohol gestreift.
Ja.
Irgendwann müssen wir zur Sexualität kommen.
Gerne.
Denn Sie haben sich ja noch in was anderes hineingesteigert.
Ja.
Sie haben eines der ungewöhnlichsten Bücher über Sexualität geschrieben, die es gibt. Und das ist auch noch ein Welterfolg geworden. Ich glaube, über 2 Millionen Mal verkauft.
Ja.
Sie sind ein reiches Mädchen geworden.
Ja.
da
mit
eine
der Schilderung
reiche junge
ihres
Frau und jetzt eine reiche mittelalte Frau.
Also an diesem Mädchen merkt man schon so ein bisschen natürlich das Denken noch und so. Gleichzeitig aber spricht er dann ihr gegenüber auch diese Sache an. Charlotte Roach hat ja gegen den WDR-Redakteur Gebhard Henke damals wegen Belästigung, sexueller Belästigung geklagt. Und dass sie das da nochmal ausführt, also wie schwierig das war, was das an, für eine Überwindung war und wie schwierig es war, gegen diese Sachen anzukämpfen, das ist dann schon ein ganz, ganz toller Moment dieses Gesprächs.
Matthias Dell über Wetten, das war's. Die Gesprächsreihe von Frank Elstner, die ist jetzt bei Netflix einzusehen in 5 Teilen. Und die alten Serien, die kann man sich natürlich immer noch bei YouTube anschauen. Polizistinnen sind Menschen, die die Drecksarbeit einer Gesellschaft erledigen, irgendetwas zwischen sozialer Müllabfuhr und Elitetruppe der Macht, zwischen Helden des Alltags und ungeliebten Spielverderbern. So fängt ein sehr lesenswerter Aufsatz des Kultur- und Medienkritikers Georg Seslen an, den er auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung veröffentlicht hat. Wir haben angesichts der nicht abreißenden Proteste gegen Polizeigewalt in den USA über die Rolle von Polizei, Polizistinnen in den Medien gesprochen. In unserer zweiten Kompressor-Podcast-Ausgabe hören Sie sich die unbedingt an.